ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Einen wunderschönen guten Tag. Ihr seid hier bei ABS Magazin heute an einem wunderschönen Herbsttag und hoffe, euch geht es gut. Ihr genießt das Güldene da draußen. Wir sind heute hier wieder mit der Sendereihe Geld Finanzsystem und da habe ich jemanden eingeladen. Einer der Top-Banker jetzt hier, der weltweit unterwegs war bzw. tätig war. Ich habe hier Herrn Dr. Thomas Meyer eingeladen. Er ist jemand, der seit Anfang der 80er Jahre, nachdem er promoviert hat in Kiel, im internationalen Währungsfonds in Washington bei der US-Investmentbank Goldman Sachs tätig, hat den Chief European Economist and Co-Head of Global Economics verdient, sozusagen bei der Deutschen Bank in London. 2010 wurde Dr. Meyer bei der Deutschen Bank Group als Chef Volkswirt tätig. Mittlerweile sind Sie seit Mitte diesen Jahres als Vermögensverwalter bei der Flossbach von Storch in Köln tätig. Die Forderung vom Herrn Meyer ist eine Begrenzung der Geldmenge, dies jedoch nicht durch Kopplung an die Goldvorräte der Staaten, sondern indem Banken und Staaten jeder Zugriff auf die Schöpfung neuen Geldes entzogen werde. Jetzt habe ich einige Sachen aufgezählt, Herr Dr. Meyer. Ich sage jetzt erstmal schönen guten Tag. Ich begrüße Sie hier beim ABS Magazin heute.
Guten Tag, Frau Mitchell.
Guten Tag. Ich freue mich sehr, dass Sie uns zugesagt haben, weil ich denke, Sie sind jemand, der in der momentanen, ich nenne sie mal Weltwirtschaftskrise, jemand, der einen guten Überblick hat, der einiges darüber erzählen kann. Und meine Fragen, die ich natürlich jetzt für meine Sendung hatte, war, wie schätzen Sie denn eigentlich jetzt die Vergangenheit ein? Schuldenkrise natürlich. Ja, wie hat sich das entwickelt? Was sind vielleicht die Backgrounds dafür, um vielleicht so einen kleinen Einstieg für uns hier zu haben?
Ich glaube, man muss das im Zusammenhang mit dem langjährigen Aufschwung vorher sehen. Wir hatten so ab Mitte der 90er Jahre eine sehr eigenartige Zeit, in der Konjunkturschwankungen sehr gering waren. Man sprach von der großen Moderation. Das Wachstum war überall sehr hoch, sogar in der Eurozone, denken Sie Spanien, andere Länder, Irland, keltischer Tiger sprach man davon. Also das war eine Zeit, das schien es sehr gut zu gehen. Bis Anfang 2007. 2007 geschah etwas Eigenartiges. Es berichtete eine internationale Großbank, HSBC, dass sie ein kleines Problem hätten in einem Segment des amerikanischen Hypothekenmarktes, den man dort Subprime nannte. Keiner hatte vorher wirklich in der breiten Öffentlichkeit was von Subprime gehört. Mit dieser Nachricht im Februar 2007, ich erinnere mich noch genau daran, als es rüberkam, begann die Finanzkrise. Das war das Ende dieses langen, schönen Zyklus, der sich im Nachhinein, im Rückblick, als die Aufschwungsphase eines Kreditzyklus erwiesen hatte. Man hatte also diese schöne lange Zeit des hohen Wachstums hatte man eigentlich erreicht, indem man immer mehr Kredite aufnahm. Jede Wirtschaftsschwankung wurde sozusagen zugeschüttet durch noch mehr Kredit. Immer mehr Kredit, mehr Kredit, mehr Kredit. Und 2007 platzte die Blase. Und jetzt geht's rückwärts. Jetzt sind wir in der Abschwungsphase des Kreditzyklus. Und jetzt müssen wir eigentlich alles, was so jetzt seither passiert ist, denke ich, vor dem Hintergrund diese Abschwungsphase sehen. Da gibt es dann verschiedene Phasen da drin. Wir hatten die Phase 2007, 2008. 2007 war das eine Geldmarktkrise. Das hat die breite Öffentlichkeit nicht bemerkt. Aber als ich da in London bei der Bank, weil ich da arbeitete, war das also so, dass auf dem einen Stockwerk, wo die Geldmarktleute waren, da war die Panik. Gingen sie ein paar Stockwerke hoch, wo die Aktienleute waren, da feierte man noch. Das war wie die Titanic, die den Eisberg gerammt hatte, wo im Maschinenraum schon das Wasser reinlief, aber oben spielte noch das Orchester. 2008 kam dann die Titanic auf die Schlagseite. Da musste man auch oben im Ballraum, hat der Eisberg eingeschlagen. Das war die Lehman-Krise. Und da machte man also schnelle Maßnahmen, um das Ding zu stabilisieren. Schock in Awe, ich beug mal den Begriff, den die Amerikaner im Irakkrieg verwendet haben. Also Schock and Awe, Blitz. Man bekämpfte das und man stabilisierte die Situation. Aber das bröckelt laufend weiter. Die nächste Phase war dann die Eurokrise. Was wir in der Eurokrise gesehen haben, die brach dann 2009 aus in Griechenland. Das war nichts anderes als eine weitere Phase, ein weiterer Ausbruch dieser Kreditkrise. Da stellte sich raus, es gibt nicht nur Subprime im amerikanischen Hypothekenmarkt, es gibt auch Subprime unter Staatsschuldnern. Griechenland, ein Subprime-Borrower, ein Subprime-Schuldner. Wieder arbeitete man daran, versuchte die Situation zu stabilisieren und das Shock and Awe, diese Blitzaktion, nach der Lehman-Krise startete im Frühjahr 2009, das war dann Herrn Draghis Whatever It Takes. Das war Shock and Awe. Jetzt ist das Ding wieder stabil, aber es ist nicht vorbei.
Also Subprime heißt eigentlich so irgendwie eine oberste Grenze erreicht. Oberste Grenze von vielleicht übertriebenen Kreditausgaben, Geldschöpfung über Überbuchung oder?
Ja, dieses Subprime-Segment ist ja ganz interessant. Ne? Die Amerikaner hatten ja im Verlauf der 90er Jahre, 2000er Jahre, hatten sie ja gesehen, dass der amerikanische Traum vom Tellerwäscher zum Millionär, der klappte nicht mehr. Ne? Das war in einer veränderten Wirtschaft, in der Milliarden chinesische, indische Arbeitnehmer auf einmal auftraten, war es nicht mehr so einfach, sich da vom Fließbandarbeiter zum wohlhabenden Mittelständler hochzuarbeiten, wie das in den 50er, 60ern in den USA der Fall war. Und jetzt dachte man, ja, woran liegt's? Was können wir machen? Wie können wir die Leute bei der Stange halten? Naja, die brauchen Kredit. Wenn sie schon keine höheren Löhne mehr bekommen, dann brauchen sie Zugang zu Kredit. Dann werden sie alle kleine Kapitalisten mit viel Kredit. Und da hat die Politik diese Kreditaufnahme von Bevölkerungsschichten, die von den Banken vorher geschnitten worden waren, weil man sie als nicht kreditwürdig erachtet hat. Ich sage, ihr müsst denen Kredit geben. Und die Finanzindustrie, einzelwirtschaftlich betrachtet sind die Leute hohe Risiken. Aber wir haben ja eine neue Technik. Financial Engineering, Finanzingenieurwesen, da packen wir die Dinger zusammen, da wie die Alchemisten, dann packen wir solche Subprime-Hypotheken zusammen und dann machen wir was Tolles draus. Also insofern war das Platzen dieser Subprime-Blase sowohl die Bankrotterklärung, wenn Sie so wollen, der vorangegangenen Manager der großen Moderation, die nichts anderes gemacht hatten, als den Kreditzyklus nach oben zu managen, als auch die Bankrotterklärung der modernen Finanztheorie. Das Financial Engineering hat spektakulär versagt. Es ist wie wenn Sie eine Brücke bauen, Sie lassen den Verkehrstrieb fahren und nach ein paar Jahren bricht das ganze Ding zusammen.
Also Sie sagen ja eigentlich, Bankrott heißt, es ist zu Ende. Das Ganze läuft, aber wir haben 2014 und es läuft ja eigentlich weiter. Sie, Herr Mayer, waren einer der Ersten, die 2009 auch bei der Griechenland-Krise vorgeschlagen haben, einen Schuldenschnitt zu machen. Haben natürlich auch Griechenland empfohlen, vielleicht eine eigene Währung zu machen. Also Sie hatten die Idee mit dem Euro. Das war eigentlich für Sie ganz klar, man muss hier aufhören und man muss irgendwie beginnen, eine neue Art von Finanzgedanken weiterzuführen. Ja.
Schauen Sie, es ist illusorisch zu glauben, die Länder kämen aus eigener Kraft aus diesen Schuldenlasten heraus. Das heißt, ja, die müssen herauswachsen. Ja, Griechenland hat jetzt zurzeit 177% Staatsschuldenquote. Nach 25% Fall des Bruttoinlandsprodukts über die letzten Jahre wächst das Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr mit 0,6%. Und dann denkt man vielleicht, wenn man Glück hat, ein bisschen mehr als 1% nächstes Jahr. Das klappt nicht. Sie kommen nicht raus. Die Schulden steigen weiter. Die Schulden steigen in Griechenland. Die Schulden steigen in Italien. Die Schulden steigen in Frankreich. Und. Wir haben das Ding nicht mehr im Griff. Man kann eigentlich für die am stärksten betroffenen Länder Man muss auch differenzieren. Die USA haben eine Chance, da rauszukommen. Deutschland hat eine Chance, da rauszukommen. Das heißt also, seine Schulden, wie einfach jemand, der einen ordentlichen Haushypothek aufgenommen hat, als aber die Ärmel hochkrempelt und arbeitet, der kommt raus. Deutschland, USA, denke ich, kommen raus. Aber die Kandidaten, Griechenland, Italien, die kommen eigentlich nicht raus. Und jetzt muss man sich überlegen, was macht man? Man kann jetzt hergehen und kann sagen, gut, also wir müssen anerkennen, es wird nichts. Das heißt, es muss ein Forderungsverzicht passieren. Der passierte in Griechenland interessanterweise für den Privatsektor. Man hat dann umgeschuldet. Die Privatgläubiger Griechenlands haben 75% ihrer Kredite aufgegeben. Die haben also nur ein Viertel wiederbekommen. Nur, und das war meines Erachtens der große Fehler, man hat die Wurzel des Problems nicht, ist es nicht angegangen. Griechenland blieb im Euro. Damit wurde die Wirtschaftskrise immer schlimmer. Der Beitrag der Privaten hat das Land nicht entschuldet, weil es ihnen immer schlechter ging, hat die öffentliche Hand, also das IFSF, die ganze Alphabetsuppe, die man da kreiert haben während der Krise, IFSF, ESM, also die ganzen Staatsfonds, die europäischen Staatsfonds, die wir alle mittragen als Steuerzahler, die sind rein und haben dann weiter Geld gegeben. Und jetzt ist es so, dass Griechenland im Wesentlichen ein Schuldner der öffentlichen Hand ist. Und die öffentliche Hand tut jetzt so, als ob sie das Geld wieder zurückkriegt, ja, hat aber die Laufzeiten schon gestreckt auf 30 Jahre, den Zins nahe Null gelegt. Im Prinzip hat man das Geld eigentlich schon abgeschrieben, nur sagt's niemand dem Wähler, weil der Wähler dann sieht, dass er zweistellige Milliardenverluste hier in Deutschland verkraften muss, die nie wieder eingetrieben werden können. Und das in einer Situation, wo alle darüber reden, dass unsere Infrastruktur krampelt, aber zusammenbröselt. Ja, wir haben jede Menge Geld ankriegen. So, also man muss eigentlich, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, man muss sich über Schuldenschnitt Gedanken machen. Wenn man ehrlich ist, muss man auch sagen, man muss sich diesen Ländern auch die Möglichkeit geben, wieder rauszukommen aus dieser Zwangsjacke Euro. Und das war die Idee, über eine Parallelwährung einen am wenigsten störenden vielleicht Ausweg aus der Situation zu kriegen.
Sie haben es auch gerade schon erwähnt, dass in dem Euroraum sich plötzlich etwas verselbstständigt hat, indem der Finanzmarkt anfing, halt eben diesen ESM und Fiskalpakt zusammenzusetzen und sich auch verselbstständigen und natürlich auch Länder oder Staaten dazu zu zwingen, bestimmte Summen in so ein Paket rein zu pressen und Geld wieder zu schöpfen, eigentlich auch wieder in so eine Schöpfungsgeschichte reinzukommen, um dann weitere Schulden wieder weiter zu begleichen. Das ist ja eigentlich so eine Endlosgeschichte. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, was gäbe es denn jetzt für eine Lösung? Oder wie könnte man rangehen? Also zum Beispiel Schuldenschnitt. Das wäre jetzt eine Geschichte natürlich für Länder, die etwas einfach in ihrem Prozess nicht weiterkommen können. Wie kann man da ansetzen? Was können wir da tun?
Ich möchte, dass man über eine Schuldenentlastung, um die wird man nicht herumkommen. Die wird verschiedene Formen annehmen. In einem Land wie Griechenland, da wird einfach der Steuerzahler, der hineingezogen wurde, weil meines Erachtens die Politik darauf bestanden hat, ja, der Euro darf nicht scheitern, Griechenland darf nicht raus. Wenn Griechenland rausginge, dann wäre der Euro gescheitert. Das darf nicht sein, deshalb kann es nicht sein, deshalb hat man die Steuergelder hier reingezogen. Jetzt muss man sagen, gut, ja, also es hat nicht geklappt. Schreiben wir sie ab. Bei anderen Ländern, nehmen wir Italien. So viel Geld haben wir gar nicht, dass wir die Italiener herausholen können. Aber interessanterweise ist, dass in Italien die öffentliche Hand arm ist, aber der Privatsektor reich. Die Italiener haben sehr viel mehr Vermögen pro Haushalt als die Deutschen. Die EZB hat eine Studie veröffentlicht vor ein paar Jahren. Die war enorm kontrovers, denn die zeigte, dass der mittlere deutsche Haushalt ein Nettovermögen hat von etwa 55.000 Euro. Der italienische Haushalt hat ein Nettovermögen von über 160.000 Euro. In Italien, da zahlt man sehr ungern Steuer. Man kommt damit davon, dass man keine Steuer zahlt. Man leiht dem Staat das Geld. Und es ist einfach schon ein bisschen eigenartig, ne, dass der Staat verschuldet sich, der leiht sein Geld von seinen Bürgern, der Staat kann nicht mehr zurückzahlen, dann soll der europäische Steuerzahler zurückzahlen. Eigentlich müsste man sagen, ja, die Leute in Italien, die ihrem Staat das Geld geliehen haben, die müssten jetzt eigentlich hergehen und sagen, ja, sorry, jetzt müssen wir halt auch hier diesen Schnitt verkraften. Was wir aber machen, de facto, ist, dass wir die Situation am Laufen halten, dass wir die ganze Geschichte sozusagen zusammenhalten, indem wir jetzt hergehen und Schritt für Schritt die Schuld, die eingegangen ist, die wir nicht mehr zurückbezahlen können, die ersetzen wir jetzt durch Geld. Das haben wir in den USA schon im großen Stil gemacht. Ja. Die Bank von England hat's gemacht, die Bank von Japan macht's und die EZB steht kurz davor. Das heißt, Schuld, die wir nicht zurückzahlen können, wird durch Geld ersetzt, indem die Zentralbank die Staatsschuld aufkauft und dagegen Geld emittiert. Das ist übrigens eine sehr historisch gängige Praxis. Ich habe vor dem Hintergrund all dessen, was ich so in den letzten Jahren gesehen habe und auf dem Hintergrund meiner Erfahrung von 2 Jahrzehnten im Finanz- und Bankensektor, habe ich jetzt gerade jetzt zur Buchmesse ein Buch herausgebracht über Geld. Ich ganz einfache Fragen versuche, mir selbst zu beantworten und dem Leser, was ist Geld, wie entsteht Geld, was gibt es ein stabiles Geldsystem? Und ich habe mir die Geschichte angeschaut und ich bin darauf gekommen, immer wieder, wenn sich Staaten hoch verschulden, gehen sie her, tauschen die Schuld in Geld und entwerten den Wert des Geldes. Und damit kommen sie aus der Geschichte raus. Wir sind momentan noch entfernt, wir sind nicht in der Phase, in der wir jetzt das Geld entwerten, die Kaufkraft des Geldes unterminieren. Da sind wir nicht drin. Wir sind in der Zwischenphase. Wir sind in der Phase, wo wir jetzt die Schuld in Geld umtauschen. Die nächste Phase, die mag ein paar Jahre noch in der Zukunft liegen, die besteht dann darin, wenn man sich die Geschichte anschaut, war eigentlich jedes Mal so bei überschuldeten Situationen, die nächste Phase ist dann, wenn das Geld entwertet wird. Und das haben, da haben wir Deutschen natürlich besonders viele historische Erfahrungen, deshalb sind wir da besonders sensibel und deshalb sagen die Ausländer alle, ihr spinnt. Aber wir haben das erlebt. Ich persönlich habe das erlebt, alle, die ein bisschen älter sind, haben das erlebt mit der DDR. Die DDR hatte auch eine Geldreform. Der Umtauschkurs war letztlich, wenn man über 5.000 Euro hatte, war 2:1. Natürlich haben meine Eltern haben das erlebt nach dem Zweiten Weltkrieg. Geldschnitt, da war es 10:1. Und meine Großeltern haben das erlebt 1923. Die Hyperinflation. Also wir sind da besonders sensibilisiert, aber das ist nicht so, dass das einfach nur wir Deutschen werden, die da spinnen. In der Geschichte war das immer so. Und deshalb besteht die Gefahr, wenn wir nicht wirklich sehen, dass diese Überschuldung systematisch reduziert und abgebaut werden muss, auch durch Schuldenschnitte, dann könnte es sein, dass in ein paar Jahren, im Verlauf der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts, diese Finanzkrise zur Geldkrise mutiert, dass dann das Geld in die Krise kommt, das Geldsystem in die Krise kommt.
Wäre das denn eine Alternative zu dem Schuldenschnitt? Alternative ist vielleicht kein gutes Wort, aber vielleicht einer der wenigen Lösungen.
Es ist eine andere Art. Und zwar ist es die Art von Schuldenschnitt, die Geldentwertung, die dann kommt, wenn sie sich einer systematischen, einer geplanten Lösung verweigern. Also das ist das, was am Ende dann kommt, wenn sie nicht bereit sind, die Dinge zu akzeptieren, wenn sie die Augen davor verschließen, wenn sie das immer versuchen, in die Zukunft zu schieben, eigentlich so, wie wir das gemacht haben, dann steht am Ende ein unkontrollierter Schuldenschnitt in Form einer Geldkrise. Das ist historisch, können Sie das immer wieder sehen. Die Geldverschlechterung, ja, das ist auch so ein Wort, das finden Sie auch in der Literatur, wenn Sie das sehen, das Geld wird schlecht. Das steht am Ende immer dieser Schuldenkrise, wenn man nicht wirklich vorher aktiv versucht, die Sache kontrolliert zu bereinigen.
Ihr seid hier beim ABS-Magazin 91.8 MHz. Das ist das Radio, was ihr gerade hört, Radio X. Und ja, mein Gast Thomas Meyer sitzt hier immer noch bei mir. Aktiv, da komme ich vielleicht zu den nächsten Fragen. Also ich habe jetzt einige Vorträge von Ihnen gelesen, auch mal Berichte zwischendurch. Und Sie sprechen immer von einem Aktivum beziehungsweise von aktiven Geld.
Geld, ja, aktiv Geld.
Genau. Ja. Ich würde Sie gerne fragen, vielleicht, dass Sie mir den Unterschied zwischen passiven und aktiven erklären. Und dann können wir vielleicht Schritt für Schritt auch Ihre eigene Idee, wie man an eine neue Geldordnung eventuell rankommen könnte?
Schauen Sie, als ich dieses Thema, mit dem ich mich ja beruflich seit mehr als 2 Jahrzehnten beschäftige, als ich das jetzt im fortgeschrittenen Alter etwas tiefer reflektiert habe, sind mir noch einige Fragen gekommen, die man sich eigentlich, wenn man es im täglichen Geschäft ist, gar nicht stellt. Nämlich, was ist Geld? Ist Geld ein Tauschmittel, wie es die ökonomischen Lehrbücher es behaupten, wie ich es eigentlich auch überall gelernt habe und nie während meiner Berufszeit nie wirklich ernsthaft hinterfragt habe? Oder ist Geld ein Maß für Schuld? Da gibt es 2 ganz unterschiedliche Auffassungen, was Geld eigentlich ist. Wir tun immer so, als ob es ein Tauschmittel sei, aber in Wirklichkeit ist unsere Geldordnung, das System, in dem wir leben, ist eigentlich Geld eher ein Finanzinstrument. Unser Geld, das wir auf dem Konto haben, ist privates Schuldgeld, herausgegeben von einer privaten Institution, einer Bank mit staatlicher Lizenz, als Schuldgeld. Und ich nenne das, das ist eine öffentlich-private Partnerschaft zur Geldproduktion. Mhm. Die kam historisch dadurch zustande, dass der Staat zu schlecht war, seine Kreditwürdigkeit war zu schlecht, dann hatte Banken beauftragt, für ihn Geld zu produzieren. Das einzige wirkliche Staatsgeld, das wir in der Tasche haben, sind die Banknoten. Das ist wirkliches Staatsgeld. Beides, alles sind Finanzinstrumente. Da steckt nichts dahinter, ja, nichts Wirkliches. Und deshalb eignen sich diese Finanzinstrumente letztendlich auch immer zur Finanzierung von staatlicher Schuld. Das ist gesetzliches Zahlungsmittel, das müssen Sie akzeptieren zur Abtragung einer Schuld. Der Staat kann genügend davon produzieren, und wenn die Banken den Dienst versagen, wie wir jetzt das jetzt gesehen haben, dann übernimmt der Staat das Ganze, nicht quantitative easing. Auf einmal produziert der Staat das Geld, der umgeht die Banken, ja, die taugen nichts mehr. Das nenne ich Passivgeld. In einer Bilanz taucht es auf der rechten Seite, auf der Passivseite der Bilanz. Demgegenüber steht ein ganz anderes Geldkonzept. Das Geld, eine Ware, die zum Tauschmittel geworden ist. Das war historisch gesehen Gold, Silber, wir kennen ja alle die ganzen Geschichten. Das ist kein Finanzinstrument, das braucht keinen Staat, das schaffen sich die Leute selbst. Das wird erwählt, und das nenne ich Aktivgeld. Wenn Sie in einer Aktivgeldordnung sind, wenn Ihnen dort das Geld ausgeht, dann ist es vorbei. Dann müssen Sie einen Schuldenschnitt machen, dann müssen Sie mit Ihren Gläubigern verhandeln, müssen Sie sich entschulden. Das ist sauber gerade. Mhm. Wenn Sie in der Passivgeldordnung sind, die immer staatlich gestützt ist, historisch immer staatlich gestützt sein muss, weil die Banken, wenn sie die privaten Schulden nicht mehr, ihr Schuldgeld nicht mehr bedienen können, dann rennen sie zum Zentralbank und schließlich zum Staat, wo sie das Geld dann herbekommen. In einer solchen Passivgeldordnung, die neigt immer zur Verschleierung des Problems. Da werden Überschuldungen immer tendenziell durch übermäßige Geldproduktion erledigt. Und deshalb sage ich insbesondere beim Euro, der Euro ist ein Passivgeld, ein Finanzinstrument. Und zwar ein staatliches Passivgeld ohne Staat, das muss man sich mal überlegen. Ich meine, Dollar, Pfund, Yen sind auch alles Passivgelder mit Staaten. Aber der Euro ist ein Passivgeld ohne Staat. Und das ist deshalb ganz besonders gefährlich, weil das so ist wie eine Wohngemeinschaft ohne Ordnung. Also jeder kann die Toilette verunreinigen, in die Küche verunreinigt, abspülen und so weiter. Und keine Ordnung ist da. Und dann machen das letztendlich die meisten. Warum soll ich immer spülen, wenn der andere nicht spült? Also insofern ist dieses Staatsgeld Euro ganz besonders gefährdet. Und deshalb sage ich, wir können den Euro nur retten, wenn wir diese Ordnung, diese Geldordnung, dieses Geldsystem, wenn wir das ändern und zu dem Aktivgeld übergehen. Dass ich sage, das ist klar, einfach, wenn Sie das nicht haben, melden Sie Konkurs an. Wir brauchen Insolvenzordnung für Staaten, Insolvenzordnung für Banken, und wir dürfen das Geld nicht einfach drucken, um staatliche Schuld oder Bankenschuld damit zu finanzieren.
Das heißt, der Euro ist staatenlos in dem Falle?
Der Euro ist staatliches Geld ohne Staat. Das ist eigentlich, das funktioniert nicht. Und es ist faszinierend, dass die Leute das nicht begreifen. Wenn ich mir jetzt die Verhandlungen anschaue, EuGH und so weiter, die laufen auf, da wird Dinge behauptet, dass das OMT, der EZB, das Programm zum Ankauf von Staatsanleihen, gut oder schlecht. Aber ich, so leid es mir tut, ich glaube, die erkennen das Grundproblem nicht, die Natur des Geldes.
Sie haben ja jetzt auch angesprochen Zentralbanken. Also es ist von Ihrer Seite aus schon einige Lösungen angesprochen. Wie könnte man jetzt den Schritt vornehmen, speziell jetzt für natürlich Europa, diesem entgegenzuwirken? Ja. Wie kann man denn jetzt als Staat dem Euro schenken, dem Euro irgendwie entgegenwirken? Was gibt es für Lösungsansätze?
Also Sie haben ein paar Stichworte schon gegeben. Was wir brauchen, sind keine immer weiteren Rettungsringe für den Euro, weil die werden uns nicht helfen. Das zieht uns trotzdem runter. Was wir brauchen, ist eine Insolvenzordnung für Staaten, eine Insolvenzordnung für Banken. Punkt 1. Punkt 2. Wir müssen unser Passivgeldsystem langsam in ein Aktivgeldsystem überführen. Damit fängt man an, indem man sagt, es gibt eine sichere Einlage für Bürger, die so geschaffen ist, dass die Banken für alles, alle Girokonten, die als sicher gelten, dahinter legen, die in vollem Umfang Reserven bei der Zentralbank. Das heißt also, die Bank verschwindet, die geht pleite, die geht bankrott, macht ihnen nichts, wenn sie eine solche sichere Einlage haben. Auch wenn die Bank verschwindet, liegt das Geld bei der Zentralbank. Also das wäre der erste Schritt auf dem Geldsystem. Dann müssen sie das weiterentwickeln. Dann müssen sie sagen, diese Zentralbank, die darf aber keinem Staat und keiner Bank in Notlagen Kredite geben. Das wäre ja wieder Passivgeld, ja. Mhm. Sondern wie gesagt, wir brauchen dann die Insolvenzordnung für Staaten, Banken. Der Bürger behält sein Geld, also weil das jetzt abgesichert ist. Aber wenn er, sagen wir mal, eine Anleihe gekauft hat, wenn er eine länger laufende Sparanlage getätigt hat in einer Bank, die riskante Kredite vergibt, dann muss er leider eben auch die Sache, den Kreditausfall verkraften. So, das wäre der nächste Schritt. Und der letzte Schritt wäre dann, dass man sagt, ein solches Geld wie der Euro, das könnte ja auch durchaus in Konkurrenz angeboten werden. Warum sollen wir denn gezwungen sein, den Euro zu akzeptieren als unser Geld? Warum könnte es nicht sein, dass der Euro mit anderem Geld konkurriert? Stellen Sie sich einfach mal vor, die Bundesbank würde alternativen Geld ausgeben. Wir könnten uns entscheiden, welches Geld wir wollten. Dann würde sich vielleicht Herr Draghi und seine Kollegen, die würden sich überlegen, wie viel Staatsanleihen sie aufkaufen. Dann würden die Leute sagen, diesem Geld traue ich nicht so recht, ich nehme lieber das Bundesbankgeld. Dann hätten sie durch die Konkurrenz, würden sie eigentlich den Geldwert härten und sie würden vermeiden, dass Geld dazu benutzt wird, insolvente Banken, insolvente Staaten und so weiter aus der Patsche zu hauen, auf Kosten letztendlich der Allgemeinheit.
Ja, aber die Banken, die werden da dagegen sich sträuben, dieses jetzt zu tun.
Die Banken sträuben,
also das ist,
ja, natürlich.
Das ist eine Gefahr für die, weil die werden dann auch nicht mehr diese großen Gewinne erschöpfen können.
Ja, die Banken sträuben sich, die Politik sträubt sich. Mhm. Wiederum, in meinem Buch habe ich diese Geschichte danach recherchiert. Es gibt einfach eine Symbiose zwischen Banken und Staaten. Die Staaten brauchen die Banken, weil die Banken ihnen Kredite schaffen können, kreieren können aus dem Nichts. Kann sich das gar nicht vorstellen. Es ist aber so, wenn Sie zu einer Bank gehen und sagen, ich hätte gern einen Kredit, wollen Sie nicht den Kredit. Sie wollen das Geld. Mhm. Und wenn Sie unterschreiben, den Kreditvertrag unterschrieben haben, dann geht der Kreditsachbearbeiter her und schreibt Ihnen den Betrag auf dem Girokonto gut. Da ist nichts weiter passiert. Da muss niemand vorher Geld zur Bank gebracht haben, dass er das kann. Er macht das. Eine tolle Sache, Kreditschöpfung aus dem Nichts. Die Staaten, die wissen das natürlich, das ist ja ganz toll. Hat der Finanzminister kein Geld, geht er zur Bank, sagt, gib mir Geld, die Bank sagt, hier hast du einen Kredit oder ich kaufe dir deine Anleihe ab und schreibt ihm das auf dem Konto gut, aus dem Nichts. Mhm. Könnte man sagen, der Staat könnte es ja selbst machen, könnte das Geld selbst ausgeben. Aber das durchschaut der Bürger, der Staat, der druckt ja bloß Geld, damit er sich finanziert. Nein, der Staat sagt, mache ich ja gar nicht, ich gehe zur Bank und hol mir das Geld, ich bin ja solide. Damit möchte ich Ihnen sagen, es gibt eine ganz enge Symbiose von Politik und Banken an diesem System. Das ist historisch entstanden, weil der Staat die Banken brauchte, um das Ding zu machen. Und die Banken nehmen sich dann ihren Anteil am Geldschöpfungsgewinn, den ihnen der Staat sozusagen hinwirft und sagt, hier, dafür, dass du dieses System für mich betreibst, kriegst du deinen Teil ab. Und deshalb sind die beide eigentlich daran interessiert, dass dieses System so bleibt, wie es ist.
Und nicht nur das, also es ist ja auch so, indem das Geld entwertet wird, also eine Inflation auch stattfindet, ist das ja von Vorteil, sowohl für die Bank als auch in dem Falle für den Staat.
Inflation begünstigt natürlich immer den Schuldner, denn dessen Schuld wird real weniger wert. Mhm. Man muss auch sehen, dass dieses Geldsystem, in dem wir leben, diese Geldordnung, die wir haben, die begünstigt auch Vermögenskonzentration. Das machen sich die wenigsten Leute wirklich klar. Wird viel geschrieben zurzeit da auch in der Ökonomie. Thomas Piketty mit seinem Werk, die Schulden, das Vermögen im 21. Jahrhundert, Kapital im 21. Jahrhundert. Und er sagt, das sind eher eine marxistische Gesetze. Lange vor Marx gab es einen sehr cleveren französischen Banker mit Namen Cantillon im frühen 18. Jahrhundert. Und er hat herausgefunden, die Geldproduktion begünstigt die Produzenten. Stellen Sie sich das so vor. Sie nehmen einen Kredit, Sie bekommen das Geld gutgeschrieben, jetzt können Sie das Geld als Erster ausgeben. Das heißt, Sie können alles noch kaufen, ohne dass irgendwelche Preise gestiegen sind. Wenn jetzt dieses erhöhte Geld die Preise treibt, ja, dann wird der als Letzter in der Kette, der nur das ganz am Ende das Geld bekommt, denken Sie an einen Rentner, einen Studenten, ja, dem das Geld zugeteilt wird vom Staat, der kriegt nur die Preiserhöhung mit. Und wenn Sie dieses System in Gang setzen, der Kreditnehmer wird dadurch reicher, damit hat er wiederum Vermögen, das kann er wieder bei der Bank als Sicherheit einreichen, wird ihm mehr gegeben. Also unser Geldsystem begünstigt die Schuldner, indem es ihnen die reale Schuldenlast verringert, und es begünstigt die Schuldner, indem sie eben die Möglichkeit haben, immer mehr Kredit auszunehmen. Wenn die Inflation steigt, steigen die Vermögenswerte, die Schulden verringert sich, und dann kommen sie zur Vermögens- und Einkommenskonzentration über das Geldsystem. Interessanterweise kommen die Marxisten da nicht drauf. Die denken viel zu realwirtschaftlich. Die verstehen das Geldsystem an. Das sage ich historisch Marxisten, heute sind sie Sozialisten.
Interessant ist es, dass dieses Absurdum, ich nenne es mal jetzt ein bisschen Absurdum, weil es hat was von einer ganz simplen Schöpfung von Buchgeld. Ja. Und es ist eigentlich eine endlose Geschichte. Es kann eigentlich nie enden, wenn man nicht irgendwo ansetzt jetzt und sagt, okay, jetzt sind wir an einem Punkt. Also wir können natürlich für unsere Urenkel noch einige Schulden mehr hinterlassen, aber die brauchen wir eigentlich, wollen wir nicht. Wie ist es denn? Sie sind in vielen Banken oder im Bankwesen, im Bankgeschäft drin gewesen. Wie ist denn diese ganze Geschichte mit den Menschen, mit denen Sie zu tun hatten? Gibt es denn jetzt den Gedanken im Bankmanagement, dass man da jetzt Schritte vornimmt, um irgendwie eine Lösung zu finden? Weil so kann man es eigentlich weiter treiben bis zur nächsten Inflation, bis zum nächsten Crash. Wann endet das? Also wo setzen wir an? Gibt es diesen Gedanken überhaupt?
Was ich immer wieder festgestellt habe, und ich bin jetzt in der Industrie seit 1990, davor, Sie hatten es ja erwähnt, war ich eher in der Politik, internationaler Währungsfonds in den 80ern. Was ich immer wieder gesehen habe, ist, dass die Leute immer sehr kurze Zeithorizonte haben. Oft denkt der Normalmensch, ja, da gibt es hier Leute in diesem Finanzsystem, die verstehen alles und die machen das alles ganz machiavellistisch. Ja, die haben also einen großen Plan, den sie langfristig verfolgen. Ich persönlich habe das nie getroffen, habe ich nie gesehen. Da ist kein großer Plan, langfristiger Plan dabei. Da ist immer nur das kurzfristige nächste Ziel. Bei den Banken, wie wird mein Quartalsergebnis sein? Wo ist der nächste Deal? Wie kann ich jenes machen. Man denkt nicht grundsätzlich über das System nach. Und die Politik, die denkt immer nur bis zur nächsten Wahl. Die nächste Wahl ist in Deutschland, wie wir alle wissen, die nächste Landtagswahl, die Europawahl, die Bundestagswahl und so weiter und so fort. Das heißt also, die sind alle viel zu kurzsichtig, als dass sie sich diese Gedanken machen. Das ist, muss ich sagen, auch gegenüber meinen ehemaligen Kollegen, ist kein böser Wille. Es ist einfach das Kleben an der nahen Zukunft, das Denken innerhalb der Kategorien, in denen man immer gesteckt ist. Also man bleibt in der Schachtel, bleibt in der Box, thinking in the box, und man denkt einfach immer den nächsten Schritt. Wenn Sie da kommen, so wie ich als jemand sage, ihr müsst mal die aus der Schachtel raus und ihr müsst den Horizont erweitern, dann schauen die einen an, wie wenn man irgendwie verrückt wäre. Wir sind Don Quixote, der jetzt gegen Windmühlen kämpft.
Robin Hood im Bankwesen. Also es gibt den Ansatz von meiner Seite, wo ich sage, okay, es wird ja nicht so weitergehen können. Also ich denke mal, der Bürger oder das Volk, egal in welchem Land das eigentlich jetzt dieser Welt, dieser Erde angehört, es wird irgendwas passieren. Ich habe auch so das Gefühl, es passiert eigentlich auch schon die ganze Zeit. Ja. Es wühlt sich auf. Ja. Der Bürger ist eigentlich viel mehr am Schaffen, viel mehr am Machen, am Tun. Ja. Er kommt an Grenzen ran, und das wird nicht lange gehen.
Es ist erstaunlich, dass seit ich mich jetzt etwas kritisch mit diesem Thema befasse, sehe ich, dass die Bürger das eigentlich viel mehr umtreibt als die Experten. Und die Experten, die wischen das alles weg. Die sagen, das ist schon alles okay, das wird schon alles gut gehen. Die Bürger treibt das um. Ich vergleiche das ein bisschen so mit der Atomenergie. Bei der Atomenergie, das sagten die Politiker auch lange Zeit und die Experten, nein, hier, diese Energiequelle ist unverzichtbar und die ist absolut sicher. Was euch da umtreibt, das sind irgendwelche psychischen Störungen,
Vermutungen
und, Ängste, genau. Urängste kommen dadurch und so weiter. Ja. Und der Bürger hatte eigentlich schon das richtige Bauchgefühl, dass er sagte, dieses Ding ist eigentlich inhärent unsicher. Ja, wenn was passiert, übersehen wir die Schäden nicht. Und erst mit der Zeit, es dauerte ja lange, wenn man sich das überlegt, kam dann die Politik und auch die Industrie langsam rum. Es erscheint mir ein bisschen so zu sein mit dem Geldsystem. Der Bürger spürt, dass die Geschichte nicht rund läuft. Mhm. Ja, aber die Politik und sei doch ruhig, wir haben hier die nächste Sitzung in Brüssel, da müssen wir das machen, wir müssen jetzt in Washington das machen, wir müssen da das machen, wir machen noch eine Direktive, wir machen noch eine Regulierung, alles so wie bei den Atomkraftwerken, die machen noch eine Sicherheitsprozedur, wir machen schrauben dort eine Zusatzsicherungsschraube ein und wir machen das und jenes. Aber ich habe das auch jetzt mit meinem Buch gesehen. Die Leute finden das Thema interessant, spannend, viel spannender als die Experten und die Politiker. Und ich glaube, sie haben recht.
Also ich gehe jetzt nochmal weiter und sage, gut, nehmen wir mal an, es gibt ein positives Umdenken in der Politik und im Finanzwesen. Es wird so sein, dass natürlich der Bürger auch für sich selbst Wege suchen wird. Und er wird seine eigenen Wege gehen und die Politik, und jetzt komme ich vielleicht zu den neuen Lösungen, wird vielleicht es tun müssen. Also irgendwann wird sie gezwungen.
Ja. Das ist der Weg.
Also die nächste Krise ist ja eigentlich schon vor der Tür. Wann genau, kann ich selbst nicht beurteilen. Aber ich denke, man sieht es eigentlich so im Alltag, im Leben. Schon am Mitte des Monats sind die Menschen, die haben kein Geld mehr. Zumindest diese Gutschrift auf der Bank, um sie zu nutzen. Die Lösung, die Schritte, die wir jetzt vorantreiben können, und das finde ich sehr interessant auch an Ihrem Ansatz, dass Sie sagen, es gibt jetzt die Monetative, das ist schon eine Lösung, die hingehen könnte, aber auch diese Monetative ist auch eine eigenständige Institution, die sich auch vom Staat etwas abwendet. Also sie ist eigenständig und das ist etwas, wo die Monetative, vielleicht erklären wir sie vorab und dann halt auch als eigenständige Institution vielleicht auch nicht unbedingt ganz die Lösung.
Ja, also Sie haben völlig recht, das Ganze kommt eigentlich nur von den Leuten, von den Bürgern, die müssen fordern von den Politikern, dass sie die Grundprobleme unserer Geldordnung und des Geldsystems angehen. Die müssen die Banken fordern, dass sie ihnen sichere Einlagen zur Verfügung stellen, 100% gedeckte Einlagen bei der Zentralbank. Ohne den Bürger passiert gar nichts. Was kann man tun? Sie erwähnen hier eine Initiative, die einige Wissenschaftler, Volkswirte, andere Interessierte gegründet haben und die nennt sich Monetative. Das ist ein interessanter und richtiger erster Schritt, meines Erachtens. Die würden sagen, das ist es. Ich würde sagen, es ist eine Zwischenphase. Mhm. Die sagen, wir müssen das Geld staatlich herausgeben, ohne die Banken, diesen Zwischenschritt, den wir gerade beschrieben haben. Ne? Die Banken tun so, als ob das Geld sei, aber in Wirklichkeit ist unser Girokonto eine private Schuldverschreibung.
Genau.
Also wir müssen jetzt, also der Staat macht es, wir nehmen diese Kreditgeldschöpfung den Banken aus der Hand und wir verankern diese Geldproduktion in einer völlig unabhängigen Institution. Die nennen das Monetativ in Anlehnung oder zum Vergleich, damit man klar ist, was sie da meinen, wie die Judikative, die Rechtsprechung, Judikative. Ja. Mhm. Also wie die Rechtsprechung völlig unabhängig, so der Staat kann nicht reingehen und sagen, druck mir mal ein bisschen Geld, schieb mir mal ein bisschen rüber. Nein, die sind unabhängig. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Von daher gesehen, da bin ich bei Ihnen richtig. Das ist die richtige Denke. Nur hören die da auf. Und ich sage, liebe Leute, Ihr denkt, ihr geht in die richtige Richtung. Aber schaut, wenn es um Geld geht, dann buddeln die Tunnels. Sie können das noch so rechtlich unabhängig machen. In der Rechtsprechung, da geht es ja selten um Geld. Ja, ich lasse die Rechtsprechung hier mal unabhängig laufen und achte das. Aber schauen Sie schon bei der Rechtsprechung, wenn es wirklich um das Eingemachte geht, dann versucht der Staat durch die Richter wirklich auf seine Seite zu ziehen. Sie werden es jetzt sehen, die ganze Debatte um die Politik der EZB, Bundesverfassungsgericht, EuGH, da wird massivster politischer Druck ausgeübt. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie geben die Fähigkeit zur Geldproduktion an eine solche staatliche Institution und sagen Sie, wir machen die völlig unabhängig. Die werden die untertunneln, die werden die umzingeln, die werden die dringen. Deshalb ist mein Argument, liebe Leute, die werden nicht standhalten. Auch eine Monetative kann das nicht tun. Und deshalb sage ich, der nächste Schritt ist, ehrlich gesagt, wirklich, Bürgergeld. Der Bürger entscheidet selbst, was er als Geld will.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und der Staat hält sich raus. Der Staat hat auch nicht andere Rechte als der Bürger. Der kommt genauso gut oder schlecht ans Geld wie der Bürger. Eine Gleichstellung von Staat und Bürger. Und das erreiche ich dadurch, indem ich letztendlich die Geldproduktion privatisiere. Durchaus auch in Konkurrenz verschiedener Geldemittenten. Ich hatte schon mal angedeutet, so Zwischenschritte sind der EZB. Setzen wir mal eine Konkurrenz zur Seite, das ist die Bundesbank. Warum sollen das nicht andere, auch private Institutionen sein? Schauen Sie, wir arbeiten mit PayPal, wir arbeiten mit allem Möglichen schon. Die ganzen Internetfirmen, die kommen rein, die werden Banken sein. Ja, wir haben Bitcoin. Unser Geldsystem, unsere Geldordnung wird sich gravierend, auch technisch, komplett ändern. Ja. Mhm. Papiergeld ist eine chinesische Erfindung, die im 17. Jahrhundert nach Europa eingeführt wurde. Vorher gab es es da nicht. Wir sind momentan in der Ablösung des Papiergelds. Das wird durch elektronische Zahlungssysteme ersetzt. Da entstehen neue Dinge. Und mein Plädoyer ist, diese neuen Dinge müssen staatsfern entstehen, der Bürger entscheidet, was es ist, wie das Geld entsteht. Und da habe ich auch argumentiert, wenn ich eine solche staatsferne Institution habe, die Leute sagen immer, ja, dein Geld, das Geld wächst da nicht mehr. Na, Goldstandard, das ist das typische Argument. Ja, also gut, der Goldstandard ist ein privates System und so weiter. Kann man natürlich auch staatlich aufsehen, aber eigentlich ist es ein Privatgeld. Das haben sich die Leute in grauer Vorzeit als Geld erkoren.
Mhm.
Aber das wächst nicht mit der Wirtschaft. Ja, das ist immer konstant und das geht nicht. Ein virtuelles Gold nenne ich das mal, also ein im Internetzeitalter erzeugtes virtuelles Gold, elektronisches Vertrauenskapital.
Immaterielles.
Ja. Ich meine, Gold ist nichts anderes als Vertrauenskapital. Ja, das Vertrauen darauf, dass ich mit diesem Metall was anderes bekomme. Gold selbst kann ich ja nicht essen, ich kann nicht viel damit machen. Ja. Jetzt stellen Sie sich vor, man hat also so was immaterielles Vertrauenskapital und ich möchte die Geldmenge erhöhen. Das sage ich und das erreiche ich am besten dadurch, dass ich jedem Bürger pro Kopf eine Summe zuschreibe, vom Baby bis zum Kreis. Wenn ich mein Geld erhöhen möchte, kriegt jeder das zugewiesen, wie eine Aktiendividende. Wir sind alle Aktionäre in dieses Geldes. Ja, das ist also, wie uns gehört praktisch dieses Geld wie Aktien. Und wir bekommen dann, wenn die Geldmenge erhöht werden soll, weil die Wirtschaft wächst, das Vertrauen bleibt ins Geld und deshalb kann der Vertrauenskapitalstock mit der Wirtschaft wachsen, bekommen wir wie ein Aktionär Dividende. Und zwar nicht im Prozent meines Geldguthabens, sondern pro Kopf.
Pro Kopf. Also bedingungsloses Grundeinkommen geht schon in die Richtung.
Nein. Schauen Sie, bedingungsloses Grundeinkommen ist ja, dass ich sage, hier, ich habe Bedürfnisse, ich möchte die befriedigt haben und der Staat soll es richten. Darum geht's mir hier gar nicht, sondern es geht mir darum, dass ich sage, ich möchte meine Geldmenge erhöhen, weil die Wirtschaft gewachsen ist und wie bringe ich die unter die Leute, indem ich jedem den gleichen Betrag gebe. Das ist nicht bedingungslos, ich als Anbieter dieses Geldes, ich sage, ich möchte das erhöhen, mein Vertrauenskapital ist gestiegen und ich gebe jedem den Betrag. Wie eine Unternehmung entscheidet, ich zahle Dividende. Nur sage ich, ich zahle die Dividende nicht prozentual zu dem Geld, das der andere schon hat. Das wäre ja, da würde ich ja immer nur denen viel geben, die schon viel haben. Nein, ich zahle es pro Kopf aus.
Mhm. Interessante Lösung, interessante Idee. Also müssen wir nochmal drüber nachdenken. Also Sie haben ja ein Buch geschrieben. Es geht darum, dass Sie, der Titel ist die neue Ordnung des Geldes und warum wir eine Geldreform brauchen. Mhm. Also in dem Fall wirklich brauchen. Ja. Ne? Ist auch wieder wie das Geld brauchen. Wir müssen es wahrscheinlich nach Ihrer Meinung tun. Was sind so die nächsten Schritte, die Sie gehen werden? Wie ist Ihr Einfluss? Sie sind selbst auch Referent oder tragen auch vor im School of Finance, sind mit den jungen Studenten auch direkt verbunden. Wie ist das bei Ihnen? Sie haben die Kolumne zum Beispiel in der FAZ auch. Ja. Also Sie geben Ihre Meinung weiter, lehren auch. Haben Sie das Gefühl, es fruchtet?
Also es fruchtet insofern. Mich hat dieses Buch überrascht. Also mein Verleger sagt mir, wir waren Anfang dieser Woche bei Amazon die Nummer 1 in Volkswirtschaftslehre an Bestellungen und wir waren die Nummer 7, glaube ich, in Fachbüchern insgesamt bei dieser Firma. Mhm. Also das ist ja nur eine Firma, aber die geben immer so Listen ab. Mhm. Also der freut sich und gleich nach und drückt nach. Also, und ich hatte gedacht, ach du liebe Zeit, das ist ein Thema, das interessiert ein paar Spezialisten. Das Buch ist auch nicht so fürchterlich einfach zu lesen, da gibt es also sehr viele T-Konten, wie man sagt, wie man das alles machen kann. Aber die Leute interessiert das Thema, das habe ich versucht mit dem Buch anzusprechen, wie Sie schon sagen. Ich hatte jetzt die letzten 2 Jahre eine öffentliche Seminarreihe hier an der Uni Frankfurt und ich muss auch sagen, bei denen Center for Financial Study, ich muss denen ein großes Kompliment aussprechen, dass die so jemand wie mich da auch fragen und machen lassen. Denn ich sage denen, Leute, wir brauchen auch eigenwillige, heterodoxe Ideen. Wir können nicht immer im gleichen Saft weitermachen. Und die sagen, ja, richtig, also ich mache das. Ich habe einen Lehrauftrag an der Universität Wittenherdecke, wo ich also die Studenten unterrichte. Und da will ich da weg von diesem sterilen Lehrbuchzeug und bespreche mit denen gerade so grundlegende Dinge. Was ist Geld? Wie entsteht es? Und so weiter. Und die haben mir auch sehr viel geholfen durch ihre Fragen, dieses Buch zu schreiben. Ich habe meine Kolumne, die junge Generation wird nicht die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung regelmäßig lesen, das ist also ein bisschen andere Leute gerichtet, aber auch die beschäftigen sich damit. Ich sehe es auch immer, wenn ich Kolumnen schreibe, wenn ich was übers Geld schreibe, sagen mir immer die Redakteure der FAS, das interessiert die Leute besonders, da ist der Rücklauf besonders da. Also ich spüre das eigentlich in dem, was ich mache, dass das ein heißes Thema ist. Es ist komplex, es ist schwierig und ich dachte erst mal, da interessiert sich doch kein Mensch dafür. Geld, also ein Geldsystem, das ist doch absurd, ist doch so. Nein, das treibt die Leute um. Aber sie können das nur dadurch, sie können nur dadurch was bewegen, dass sie die Leute für das Thema interessieren. Sie können ihnen keine Meinungen aufdrängen. Jedermann ist frei, meine Überlegungen zurückzuweisen, aber er soll sich mal damit beschäftigen. Aber sie erreichen es nur von unten rauf. Die Politik, die Banken, die blocken alle ab. Die sagen, ach, lass mich in Ruhe mit diesem Hirngespinst. Ja. Aber der Bürger muss die fragen. Und wenn genügend Bürger die fragen, dann müssen sie antworten.
Ja, was ich sehr spannend finde bei Ihnen ganz persönlich, Sie bewahren noch den Humor. Sie sind interessiert, nicht nur an dem Europäischen, sondern weltweit natürlich. Sie vergleichen, Sie prophezeien auch. Sie sagen auch, die nächste Krise ist bald. Und wenn sie da ist, dann gehen Sie davon aus, dass eigentlich Ihre Idee vielleicht dann doch eine Chance hätte zu überleben.
Ja, ich habe angefangen unsere Unterrichtung mit dem Vergleich zum Irakkrieg unter George W. Und wir erinnern uns ja alle, das war Shock and Awe und nach ein paar Wochen war die irakische Armee geschlagen und George W. landete auf dem Flugzeugträger und es waren große Banner da, Mission accomplished. Und so ein bisschen war das bei den Zentralbanken. Und jetzt sehen wir, nichts ist accomplished. Und die kommen aus dieser Kiste nicht raus, ja. Und die Zentralbanken ringen jetzt gerade so wie die Militärs im Mittleren Osten, die ringen darum. Exit-Strategie. Wie mache ich denn das bloß? Mhm. Barack Obama geht wieder rein. Vielleicht muss Janet Yellen auch mal wieder rein. Also, die kommen aus dieser Kiste nicht raus. Und deshalb sage ich, diese Überlegung über das Geldsystem, das ist ja schön, könnte man ja machen als Gelehrter, ne? So irgendwie in seiner stillen Stube, im Lehnsessel und sich Gedanken machen für die ferne Zukunft. Ich glaube nicht, dass das ist. Das ist relevant, denn diese Krise ist nicht vorbei. Wir sind nicht raus. Wir stecken drin. Wir stecken drin wie das Militär im Irak.
Aktiv drin.
Ja, wir sind aktiv drin und wir müssen uns überlegen, was da kommt. Und je mehr wir das Ding jetzt diskutieren, je mehr wir uns wirklich, je mehr wir die Augen öffnen, je mehr wir aus der Box rausgehen und wirklich die essentiellen Fragen diskutieren, die grundlegenden Fragen diskutieren, desto besser sind wir in der Lage, wenn diese Situation sich wieder verschlechtert, was immer sein kann, vielleicht sogar demnächst sein wird, weil die Weltwirtschaft sieht nicht gut aus. Das Ganze kommt zurück. In den Peripherieländern im Euroraum bröselt es wieder, die Spreads weiten sich aus. Wir müssen das grundsätzlich diskutieren, dann sind wir besser gerüstet. Ich sage mal, wir sind eine Finanzkrise entfernt von der Geldreform.
Das ist eine starke Prognose. Aber apropos diskutieren, die Week of Finance ist ja jetzt sozusagen kurz hier vor der Haustür in Frankfurt, wird sie stattfinden. Werden Sie vor Ort sein, Herr Mayer? Sind Sie da? Sind Sie eingeladen, Referent?
Nein,
haben Sie Interesse?
Nicht. Schauen Sie, ich habe das Ding immer mitgemacht. Also ich weiß nicht, was ich meine. Ich meine diese Week of Finance, das was die Banken da machen, das kenne ich, ja. Da war ich ja auch organisatorisch dabei, als ich Chefvolkswirt der Deutschen Bank war. Da war ich mit im Steuerungskomitee für den International Banking Congress. Jetzt, wo ich andere Dinge denke, wo ich nicht im System drin stecke, bin ich raus. Das meine ich damit. Die Leute öffnen sich nicht. Da kommen immer die gleichen Leute, die immer das gleiche System repräsentieren, die immer die gleichen Dinge sagen.
Das langweilt Sie, gehe ich mal davon aus.
Das langweilt Sie, vielleicht gehe ich hin, mit ein paar Leuten zu sprechen, aber wissen Sie, ich habe das schon alles gehört.
Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen und dass Sie sich Zeit genommen haben, hier in unserem nicht kommerziellen Radiosender Radio X, also das Frankfurter Stadtradio hier zu besuchen. Und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, alles Gute, ja. Die Ideen sind bei Ihnen offen. Ich sage einfach, bleiben Sie ideenreich.
Vielen Dank Ihnen und dem Radio alles Gute.
Danke. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Das war heute das ABS-Magazin mit der Sendereihe Geld, Finanzsystem. Das Ganze könnt ihr natürlich auch morgen zwischen 14 und 15 Uhr hier bei Radio X als Wiederholung hören. Ansonsten natürlich abs.de wird es die nächsten 2-3 Tage auch das Podcast zu hören geben. Ich hoffe, dass ich euch einige Informationen zum Thema Geldfinanzsystem liefern konnte. Bis dahin, ciao.
ABS Magazin.
ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.